Man könnte sagen, generative KI produziert einen Output, Reasoning produziert einen Entscheidungsweg. Deswegen ist Reasoning eben so relevant für operative Umgebungen.
Unboxing IT, ein Podcast von DataGroup.
Hi und herzlich willkommen zu Unboxing IT zusammen mit Melli
und Froni. Ja, in der vergangenen Folge haben wir Core Intelligence schon einmal vorgestellt. Heute widmen wir uns speziell dem Thema Beyond Gen AI. Dazu haben wir Christian Sauter eingeladen.
Ja, Christian ist seit 2020 CEO der Almato AG und seit 2023 auch noch Managing Director der Almato AI GmbH und dort verantwortlich für das Thema BarDioc, die KI-gestützte semantische Datenplattform. Außerdem ist Christian Mitglied im Portfolio Management Board der Data Group und das schon seit 2021. So, Froni, jetzt darfst du uns noch was über die Almato AG erzählen.
Ja, Almato AG ist eine Tochter von Data Group und hat mit rund 200 Mitarbeitenden mehrere europäische Standorte und entwickelt Lösungen, die Datenintegration, semantische Modellierung und KI-basierte Analyse nahtlos vereinen. Speziell gibt es eben die Plattform BarDioc, die Almato ermöglicht, Unternehmen aus Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Verteidigung eine souveräne, skalierbare und intelligente Nutzung ihrer Daten zur Verfügung zu stellen.
Genau, lass uns direkt mal reinhören.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du bei uns heute dabei bist.
Hallo Froni, freue mich, dass ich dabei sein kann.
Hallo Christian.
Hallo Melli, interessantes Thema heute, bin gespannt.
Genau, Marc hatte ja beim letzten Mal schon mal so ein bisschen über Core Intelligence berichtet. Heute wollen wir aber noch mal viel mehr vor allem auf das Thema Beyond Gen AI und Reasoning Engine eingehen. Deswegen würde ich jetzt direkt mal mit der ersten Frage starten. Der Begriff Beyond Gen AI. Kannst du uns mal erklären, was genau das bedeutet und was überhaupt mit Gen AI gemeint ist?
Ja, mache ich gern. Also der Begriff Gen AI steht für generative künstliche Intelligenz, also Generative Artificial Intelligence, und gemeint sind Systeme, die Inhalte produzieren, also Texte, Bilder, Code, für uns wahnsinnig wichtig als Softwareentwicklungshaus, aber auch natürlich Musik, Audio, auch ganze Videos. Ja, diese Form der KI hat ja die letzten Jahre die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sehr stark geprägt, weil sie eben so leicht zugänglich ist. Wir kennen ja diese Systeme aus ganz einfach zugänglich aus Webanwendungen, aus Apps, und die sind mittlerweile eben überall verbaut. Und die Fähigkeiten dieser Systeme sind natürlich gewaltig. Ja, wir alle kennen das natürlich auch im Business-Kontext, wie einfach es ist, Texte zusammenfassen zu lassen und dergleichen. Insofern sind diese Systeme eigentlich heute nicht mehr wegzudenken. Typisch sind Beispiele für solche Modelle ChatGPT, ja, oder Claude von Anthropic, jetzt in aller Munde im Moment im Kontext von code-generierenden Themen, aber auch Bildgeneratoren wie Midjourney oder Videomodelle, die aus letztlich ganz einfachen Textbeschreibungen in der Lage sind, hochkomplexe Filmszenen zu erzeugen. Und die Entwicklung dieser Systeme ist natürlich rasant. Viele kennen ja aus den Anfängen vor ein paar Jahren, als das losging, diese Aufnahme von Will Smith, wo er irgendwelche Spaghettis zu sich nimmt mit komplett irrsinnigen Artefakten. Und heute ist die Technik so weit, dass man im Prinzip kaum mehr unterscheiden kann, ob etwas KI-generiert ist oder eben natürlich produziert. Alle diese Systeme haben eine Gemeinsamkeit. Ja, sie generieren Inhalte, anstatt lediglich Daten auszuwerten. Sie sind dadurch besonders leistungsfähig, wenn es um, sagen wir, eher so kreative Themen geht oder Formulierungen. Und wenn schnelle Erstellung von Material beispielsweise im Kontext steht. Jetzt zum Begriff Beyond Gen AI, also es bezeichnet ja eine Weiterentwicklung, also was kommt danach? Und in diesem Bereich gehen wir über die reine Generierung von Material, von Inhalten hinaus. Es geht in diesem Bereich um KI-Systeme, die eben nicht nur Text beispielsweise jetzt produzieren können, sondern auch begründet entscheiden, planen, Prioritäten setzen und in einem konkreten Kontext auch daraus Handlungen ableiten können. Man könnte sagen, die Maschine oder das System, das kann nicht nur sprechen, Dinge generieren, sondern versteht in einem gewissen Sinne auch, was es tut und auch wozu. Ja. Damit verschiebt sich so ein bisschen der Schwerpunkt von der reinen Sprache hin, man könnte fast sagen, zu einer operativen Intelligenz. Statt erzeuge einen Text, lautet die Erwartung, analysiere die Situation, ziehe Schlussfolgerungen, erkläre das und leite eine sinnvolle Handlung ab. Und genau dort beginnt eigentlich Beyond Gen AI.
Du hast jetzt auch schon gesagt, die Systeme sind in den letzten Jahren rasant gewachsen oder haben sich weiterentwickelt. Wo liegen denn jetzt die Grenzen genau bei der generativen KI? Und ja, besonders auch, wenn es um Entscheidungen oder, was du gerade auch schon gesagt hast, die Operative geht.
Ja, also vielleicht zunächst mal zu den Stärken der generativen KI. Es ist ja beeindruckend, wie ausdrucksfähig diese Technologie ist. Also wie gut diese Fähigkeit ist, eben natursprachige Texte zu generieren. Und dort liegt natürlich auch ihre Stärke, ja, in Sprache und auch Darstellung, nicht in stabiler, vorhersehbarer Entscheidungslogik. Die Ursache dafür liegt so ein bisschen in dem Fundament der Modelle. Die arbeiten alle probabilistisch. Das bedeutet, dass ihnen Wahrscheinlichkeiten zugrunde liegen. Sie wählen immer jene Wortfolge aus bei der Generierung, die statistisch am wahrscheinlichsten ist. Und aber Wahrscheinlichkeiten, das wissen wir alle, sind eben kein Garant für Verlässlichkeit. Ja. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, mit welchem Daten diese Modelle eben trainiert sind. Deshalb kann eine generative KI bei der gleichen Frage, die man ihr stellt, durchaus ganz unterschiedliche Antworten geben. Für kreative Aufgaben sehe ich das als Vorteil an. Ja. Doch überall dort, wo es um letztlich konsistente Entscheidungen geht, beispielsweise beim Thema Compliance-Prozesse, vielleicht auch in sicherheitskritischen, geschäftsrelevanten Entscheidungen, wie auch bei Data Group, also im ITSM-Umfeld, braucht man eben Reproduzierbarkeit und klare Begründungen. Ja. Es gibt zwar Fortschritte im Gen-AI-Umfeld, moderne Modelle wie Claude etwa, die verwenden Mechanismen. Einer davon nennt sich Multistage Verification. Das Modell überprüft also seine eigenen Antworten und führt so eine Art Selbstevaluation durch. Das wirkt dann fast so ein bisschen wie als wäre es nicht probabilistisch, also nicht an reiner Statistik orientiert, aber am Ende ist es doch genau das, ein statistisches Sprachmodell. Manchmal kann man sagen, fast gut kontrolliert, aber definitiv nicht deterministisch, ja. Im Grundsatz bleibt die Grenze bestehen. Generative KI ist exzellent formuliert, aber nicht immer verlässlich begründet.
Mhm. Ich würde jetzt gerne mal nochmal den Bogen schlagen zur Reasoning Engine. Was kann die Reasoning Engine, was die Gen AI nicht kann? Da kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Also Reasoning Engines sind ja eine andere Klasse von KI-Systemen. Sie sind in der Lage, aus vielen einzelnen Dingen logisch begründete Entscheidungen abzuleiten. Und diese vielen einzelnen Dinge, das sind Ziele, Regeln, ganz wichtig der Kontext, also in welchem Kontext wird ein Ziel definiert und die dazu verfügbaren Informationen. Und sie beantwortet also nicht nur die Frage, wie jetzt Gen AI das machen würde, was könnte man jetzt sagen, ja, auf eine Frage hin, sondern welche Option ist in so einer Situation, in der ich mich befinde, sinnvoll, warum und welche Schritte folgen daraus? Das ist durchaus ein qualitativer Unterschied, weil ein generatives Modell oft Antworten liefert, die zwar sprachlich überzeugend klingen, aber im Gegensatz zur Reasoning Engine eine Entscheidung eben nicht nachvollziehbar, auch nicht überprüfbar und damit auch nicht argumentativ fundiert darstellen. Also wenn man ein Beispiel sucht, sehr stark regulierter Bereich ist im Finanzwesen, beispielsweise bei Banken, der Kreditprozess. Hier reicht es einfach nicht aus, dass ein KI-System irgendwie eine gut klingende Erklärung generiert, sondern stattdessen muss jede Entscheidung, etwa Bewilligung oder Ablehnung eines Kredits, auch im Nachhinein, also später, auditierbar sein. Es muss also klar sein, welche Daten werden herangezogen, welche Regeln werden angewendet und wie kommt eine Schlussfolgerung zustande. Reasoning Engines sind damit für solche Situationen, in denen es nicht nur um irgendeine Antwort geht, die gut klingt, sondern um tragfähige, überprüfbare Entscheidungen, eigentlich essentiell. Und das jetzt nicht nur aufgrund der Sache, also beim Kreditprozess eine wichtige Entscheidung, sondern meistens auch aufgrund von Regularien, also Gesetzen, Verordnungen, Compliance-Bestimmungen. Und damit ist eigentlich die Frage gut beantwortbar, warum braucht es solche Reasoning Engines? Genau deshalb.
Und ja, was passiert denn dann, wenn eine KI jetzt mal nicht mehr nur generiert, sondern begründet?
Also, wenn Reasoning im Einsatz ist, dann beginnt das jetzt nicht mit einer Antwort, ja, sondern im Grunde genommen startet es mit einer Analyse. Also das System prüft zunächst die Ausgangslage, welche Informationen liegen vor, welche Ziele sind definiert, gelten irgendwelche Rahmenbedingungen und Regeln und erst dann werden die möglichen Handlungsoptionen generiert. Diese verschiedenen Handlungsoptionen, das können sehr viele sein oder wenige, werden bewertet nach Risiko, Zielerreichung, Relevanz und so weiter. Und am Ende steht eine Entscheidung, die nicht nur sinnvoll ist, sondern die eben einen Weg dorthin vollständig nachvollziehbar macht. Also man könnte sagen, generative KI produziert einen Output. Reasoning produziert einen Entscheidungsweg. Und ich würde mal sagen, man könnte fast sagen, es handelt sich um sowas wie eine Denkspur, die sich nachverfolgen lässt. Ja. Und deswegen ist Reasoning eben so relevant für operative Umgebungen.
Das heißt aber im Umkehrschluss könnte ich auch, dadurch, dass ich den Prozess der Entwicklung sehe bei Reasoning Engine, könnte ich bei den einzelnen Schritten eingreifen und das dann gegebenenfalls nochmal anpassen. Was dann aber auch wieder Einfluss auf die begründete finale Antwort ist, oder?
Ja, genau. Also es ist ja nicht so, dass jetzt so eine Reasoning-Entscheidung, letztlich sind es ja Entscheidungen, die getroffen werden, in der Blackbox zum Einsatz kommt. Mhm. Kennen wir sicherlich im industriellen Umfeld, wenn es um Anlagensteuerung oder sowas geht, da kann man sich das vorstellen. Also fast autonom arbeitet so ein System. In anderen Bereichen kann das auch eine hybride Anwendung sein. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass so eine Reasoning Engine einfach Handlungsoptionen aufzeigt, diese bewertet und dann der Mensch letztlich entscheidet, welche Option er dann tatsächlich wählt. Ja. Und insofern sind diese Systeme ganz flexibel eben einsetzbar.
Okay, das heißt, geht auf das Ziel aus, das ich am Anfang definiere. Also wenn das Ziel ist, spuckt mir Optionen raus, die ich selber dann quasi wählen kann oder eben gibt mir eine finale Entscheidung. Genau. Also das kann die Reasoning Engine dann auch definieren. Das ist cool. Mhm.
Ich würde jetzt vielleicht nochmal auf den technischen Part eingehen. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie so eine Reasoning Engine technisch überhaupt funktioniert? Also was unterscheidet sie von klassischen Regelwerken oder Automatisierungen?
Also wie schon jetzt so angedeutet, so eine Reasoning Engine folgt eigentlich immer einem strukturierten Ablauf. Also es wird zunächst ein Ziel oder Problem übergeben. Das kann ja jetzt in unserem Umfeld bei Data Group, ein ITSM-Bereich, kann ein eingehendes Ticket sein. Mit einer Zielstellung eben lösen wir ein User-Problem. Dann im zweiten Schritt wird der Kontext analysiert, also Daten, Zustände, Ereignisse. Das vorhandene Wissen wird geprüft. Also was hat die Maschine überhaupt an Wissenselementen verfügbar, um diesen Inzident oder dieses Zielproblem eben zu bearbeiten? Und daraus ergeben sich dann mögliche Optionen, die dann systematisch geprüft werden. Je mehr Wissenselemente ich habe, desto mehr Optionen sind denkbar. Ja. Und diese Optionen werden dann bewertet. Ja. Das System wählt die beste aus und leitet daraus eine Handlung ab. Bei unklaren Situationen kann dieser Prozess auch iterativ mehrfach wiederholt werden. Und der Unterschied jetzt zu etwa klassischen Regelwerken dabei ist erheblich, weil Regelwerke sind statisch. Also was passiert, wenn X passiert, tue quasi Y. Ja. Und schon kleine Abweichungen bei solchen regelwerkbasierten Systemen von der erwarteten Realität bringen diese eben an ihre Grenzen. Bei den Reasonings ist es hingegen so, die arbeiten flexibel. Die können auch ganz wichtig mit unvollständigem Wissen umgehen, Ausnahmen, Exceptions bewerten, Unsicherheiten einordnen und auch alternative Lösungswege finden. Dadurch sind sie letztlich auch besonders geeignet eben für dynamische Umgebungen, wo sich ständig viel ändert, ja, wo Systemzustände sich ändern und dergleichen.
Du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, dass ja auch beispielsweise Finanzsektor mit der Kreditvergabe so ein gutes Beispiel ist. Mhm. Kannst du uns noch ein paar Einsatzfelder nennen, die besonders eben von erklärbarer und auditierbarer KI profitieren?
Ja, also ich würde mal sagen, unsere Eigenbereiche, also IT-Operations, ganz wichtig, ja. Cybersecurity, auch dort ist häufig so, dass eben Maßnahmen begründet dokumentiert werden müssen. Compliance-Funktionen, wenn regulatorische Anforderungen erfüllt werden müssen. Dazu zählt natürlich jetzt der Bankenbereich insbesondere, aber auch Versicherungen oder das Gesundheitswesen sehr stark reguliert. Wir bei Data Group und Almato, wir sind ja auch im Bereich Defense aktiv oder im Public Sector auch hier extrem reguliert. Ja. Serviceprozesse, in denen auch automatisierte Antworten überprüfbar bleiben, ja. Supply Chains, Wartung, wo Entscheidungen auch operative Effekte haben. Wir haben ein Projekt, da geht es um sehr, sehr große Industrieanlagen, ja, und deren Steuerung. Ja. Auch dort ist natürlich so, da können einzelne Entscheidungen können gewaltige technische und auch wirtschaftliche, sagen wir, Auswirkungen haben. Und entsprechend sind solche Einsatzfelder eben, wenn es erklärbar, nachvollziehbar, auditierbar sein muss, eben kein Metier für reine Gen-AI-Technologie, sondern eben eher für diese Reasoning-Geschichte.
Ja, das Thema ist so riesig und ich finde es immer noch unfassbar, wie schnell sich da die Technologie entwickelt und welche Möglichkeiten es da gibt. Und ich glaube, es ist Wahnsinn, wie sich da die Zukunft noch gestaltet. Was würdest du sagen, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine verändert oder gerade schon verändert hat? Und bleibt KI einfach nur ein Werkzeug oder wird sie vielleicht in Zukunft auch Mitentscheider sein?
Ja, wenn ich das wüsste. Also Reasoning muss nicht zwingend die Verantwortung verändern, ja, die der Mensch hat, aber es verändert sicher die Rollen. Ja. KI bleibt mit Sicherheit ein Werkzeug, aber halt ein sehr fortschrittliches. Ja. Mhm. Statt nur jetzt Texte zu erzeugen, kann es Vorschläge machen, Optionen priorisieren, vielleicht auch Szenarien bewerten und konkrete nächste Schritte vorschlagen. Dadurch verschiebt sich schon in gewisser Weise auch die menschliche Rolle. Der Mensch wird also weniger zum Ausführen der so einfacher Dinge, ja, Tätigkeiten, auch komplexer Tätigkeiten. Er wird mehr zum Entscheider, Supervisor und auch Wissensgeber. Also solche Reasoning Engines, die leben ja auch von der Wissensgrundlage, die man ihr übermittelt. Ja. Und in vielen, vielen Bereichen ist diese Wissensgrundlage eben heute in den Köpfen der Menschen. Ja. Und diese müssen auch bereit sein, ihr Wissen eben an die Maschine zu übertragen und das dann eben zum Einsatz zu bringen. Und so verändert sich so ein bisschen die Rolle des Menschen mit Sicherheit. Genau, also vielleicht entsteht da eine Arbeitsweise, die man als kooperativ eben bezeichnen könnte. Und ich bin selber ehrlich gesagt gespannt, welche Auswirkungen wir noch sehen werden. Ist, glaube ich, ganz schwierig, das abzuschätzen. Ja. Und beschäftige mich ja sehr intensiv auch mit code-generierenden Systemen. Und die Entwicklung, die wir dort sehen, in der eben Gen-AI Fähigkeiten auch mit Reasoning-ähnlichen Aspekten verknüpft werden, ist irre. Also die Auswirkungen, die werden irrsinnig sein. Und zwar im positiven Sinne auch, ja.
Aha.
Genau.
Wenn du jetzt auf die deutsche Unternehmenslandschaft guckst, Christian, wie sind die denn aktuell auf dem Weg dahin? Und was braucht's, um die Reasoning Engine flächendeckend einzusetzen?
Hm. Naja, also das Thema Gen-AI, das hat natürlich eine extrem schnelle Verbreitung gefunden. Ja, viele, viele Unternehmen haben Erfahrung gesammelt, haben Piloten durchgeführt, haben auch viel gelernt, könnte auch sagen Lehrgeld bezahlt, ja, haben erkannt, welche Restriktionen eben bestehen bei den reinen Gen-AI-Modellen. Und ich denke, viele Unternehmen, die stehen immer noch vor der Herausforderung, eben das zu skalieren und diese Technologie eben auch flächendeckend für ihre Zwecke eben zum Einsatz zu bringen. Und für echtes Reasoning braucht es natürlich noch eine ganze Reihe mehr an Voraussetzungen. Ja, wir brauchen idealerweise eine saubere Datenbasis. Wir brauchen die Fähigkeit, auch das Expertenwissen, was in den Köpfen der Leute steckt, in gewisser Weise zu formalisieren. Wir brauchen auch den Willen der Leute, das preiszugeben, ja, ihr Wissen. In vielen Kontexten brauchen wir, wenn wir von den Reasoning Engines gesteuert auch Handlungen ausführbar machen wollen, integrierte operative Systeme. Also wir reden jetzt nicht über die Integration von einem, sondern vielleicht von Dutzenden Systemen, ja, die zugänglich gemacht werden müssen. Und damit ist auch eine klare Anforderung, dass wir dafür eine klare Governance bekommen für eben erklärbare Entscheidungen. Ja. Und deswegen gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Beispiele heute von Unternehmen, die das flächendeckend und sehr konsequent im Kern auch ihrer Unternehmenslandschaften implementiert haben. Ja. Dazu gehört bestimmt Data Group. Ja. Also wir haben ja mit Core Intelligence hier einen gewaltigen Sprung gemacht und es ist wirklich eine wegweisende Art und Weise, solche Technologien einzusetzen. Aber, das wissen wir auch alle, auch wir mussten viel lernen auf dem Weg dorthin und es wird auch noch weitergehen.
Ja, Christian, zum Abschluss interessiert uns natürlich noch ganz brennend so ein kleiner Zukunftsausblick. Und zwar, wenn du jetzt halt in 3 Jahren zurückblickst, was wird selbstverständlich sein, was heute noch nach Zukunft klingt? Und die Frage würde ich ganz gerne in 2 Bereiche teilen. Einmal natürlich in dem beruflichen Kontext, aber dann natürlich auch spannend in dem privaten Kontext, weil auch da gibt es natürlich für jedermann viele Ängste oder auch Chancen. Also da würde mich mal deine persönliche Einschätzung und Meinung interessieren.
Also Gen AI ist ja eigentlich heute schon eine Technologie, die sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich von vielen, vielen Personen einfach täglich x-fach eingesetzt wird. Vielleicht wissen sie auch manchmal gar nicht. Ja. Also ich fand für mich selber den Impact am anschaulichsten, den Gen AI vollzogen hat beim Thema Sprachlern-Apps. Ja, also das ist schon irre, ja, quasi weg von dem reinen Vokabellernen in Richtung Dialogsystem, ja, mit Vorschlägen und Coaching, ja, das ist irre, ja. Und es wird sich sicherlich fortsetzen in vielen, vielen Bereichen, ja, so dass quasi eine Dialogführung in natürlichsprachiger Art und Weise mit allen möglichen Systemen einfach selbstverständlich sein wird. Ja. Wir stehen da teilweise in vielen Branchen noch am Anfang, aber ich denke, das wird sich extrem schnell jetzt ausbreiten, weil es eben auch viele Vorteile hat. Reasoning wird sicherlich in 3 Jahren sehr, sehr viel mehr Verbreitung haben als heute und wird immer auch wahrscheinlich in Kombination mit Gen-AI-Technologien verwendet werden. Ja. So arbeiten wir ja auch bei Data Group dran, den Sprachkanal zum Service Desk eben zu automatisieren. Das ist im Wesentlichen auch, sind dort LLM-Technologien im Einsatz und dies in Kombination mit unserer Reasoning Engine ist natürlich unschlagbar, ja, mächtig. Das werden viele erkennen und insofern wird es keine Seltenheit mehr sein. Ja, ist meine Prognose. Aber wie ist natürlich schwierig, ja, bei dieser Dynamik der technischen Entwicklung hier so Einschätzungen abzugeben. Und ich bin selber gespannt, ja, wie schnell das weitergeht. Ich denke, wir leben da in einer wahnsinnig spannenden Zeit. Und man muss es letztlich positiv sehen und auch den Ablauf der Dinge auch ein Stück weit genießen. Das ist meine Empfehlung.
Ja, wahrscheinlich ist das genau der richtige Weg. Du hast es gerade ganz spannend gesagt, also vor allem Sprachlern-Apps. Ich finde, alle 10 Minuten gefühlt taucht wieder irgendein neues Thema auf und man denkt sich so, ach krass, das funktioniert jetzt auch schon so viel anders oder so viel besser. Also ja, Wahnsinn, mit welcher Dynamik das vorangeht. Und danke, dass du uns da jetzt heute einmal mitgenommen hast. Auch danke für deinen ganz persönlichen Ausblick. Ja, ich glaube, wir sind hiermit am Ende. Und wir laden dich gerne zu einer der nächsten Folgen ein, wenn es wieder um das Thema Gen AI geht. Schön, dass du da warst. Danke, Christian. Und bis bald.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, ja.
Ich danke euch.
Ciao.
Bis dann.
Ja, wow, Froni, wir haben gerade schon gesprochen. Christian, hätten wir am liebsten noch ein bisschen mehr gelöchert, gerade zu den Themen KI bei JI. Also mega cool, was er da an Insights mitgebracht hat.
Ich finde die Dynamik einfach so interessant, ne? Dass man, wie sich das alles ändert und wie sich es weiterentwickelt. Also ich glaube, den Christian sollten wir uns auf jeden Fall demnächst mal wieder ins Gespräch holen.
Würde ich auch sagen. Genau, das heißt, wir sind heute eigentlich durch mit unserer zweiten Folge zu unserer KI-Staffel. Nächste Woche geht's weiter mit dem Thema semantische Datenplattformen. Auch das wird wieder eine super coole Folge. Hört auf jeden Fall mal rein. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Wir sind zu finden auf allen gängigen Podcast-Playern. Und dann würde ich sagen, Froni, hören wir uns nächste Woche.
Ja, dann bis bald. Ciao.
Tschüss.